glaube, dass die Commerzbank italienisch werden wird. Spricht zumindest alles dafür, meiner Wahrnehmung nach.
Mit ein paar hundert Milliarden, aber wie lange können die noch so spezialisierte Häuser bleiben? Nur in seiner Region bleibt, der kommt nicht weiter. Die bauen jetzt gemeinsam was, was sie alleine auch nicht hätten schaffen können.
Der übernommen wird, der weigert sich halt manchmal, das ist ja auch nicht alles friendly fire, was da kommt. Eine Bank oder ein Asset Manager wie JP Morgan, die haben ein IT- und Technikbudget von 500 Millionen Dollar pro Jahr.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Moin aus Hamburg und schön, dass Sie oder ihr wieder zuhört. Malte, herzlich willkommen auch hier. Wie geht's dir?
Hallo, grüß dich, Christoph. Danke, es geht gut. Christoph, wir sind zu ganz schön viel Fame gekommen vergangene Woche. Hast du gesehen, dass die Welt unseren Podcast aufgenommen hat und redaktionell verarbeitet hat, den Habeck-Podcast?
Ja, dein Gespräch mit Habeck und dem Martin Lück, wo du so gefühlig gefragt hast.
Genau, gefühlig, ja, sehnsüchtig. Aber was man ja wirklich sehen muss, Christoph, und wir posten das ja auch alles auf LinkedIn oder so, ist ja schon irre, wenn man sich einmal auf politisches Feld begibt, was da kommentiert wird. Ich glaube, wir haben bei dem Habeck-Post 93 Kommentare.
Ja, total. Das ist ein Riesenthema. Merkt man auch wieder immer noch, auch obwohl er ja gar nicht mehr im Amt ist, auch noch die Leute beschäftigt. Und man merkt aber auch, wenn man den Podcast jetzt hier hört, ist gut, dann hat man die Themen zuerst und muss es nicht in der Welt lesen.
Müssen wir jetzt mehr mit Politikern sprechen? Ich habe darauf eigentlich keinen Bock.
Nee, ich glaube, wir bleiben mal in dem Territorium, wo wir sind. Aber wenn natürlich mal sich was anbietet, ohne Frage gerne.
Ich möchte gerne mit Jörg Kukies sprechen.
Worüber?
Über seine Zeit bei Goldman Sachs, wie man der SPD beitreten kann und ja, wie er so die Finanzbranche bewertet und was wir hier uns leisten, was Altersvorsorge angeht, Kapital-Know-how, Finanz-Know-how. Das ist ja ein furchtbar schlauer Kopf.
Definitiv, ich vermisse den auch in der aktiven Politik. Können wir ja mal auf die Bucketlist für 2025 setzen.
Lieber Herr Kukies, melden Sie sich bitte.
Ansonsten würde ich mal mit der News der Woche einsteigen. Zumindest war es das für mich. Nuveen übernimmt Schroders für knapp 10 Milliarden Pfund. Fand ich eine Überraschung, war ja gestern überall vermeldet worden, haben wir auch groß mitgenommen, wurde auch sehr viel gelesen. Ich habe dann auch nochmal eine Analyse gemacht. War das für dich überraschend oder wusstest du das schon?
Nein, ich wusste das nicht. Das war für mich genauso überraschend. Aber wie es der Zufall so will, war ich am Mittwochabend noch mit dem Alexander Prawitz, dem Schroders Head, in Frankfurt essen.
Und wo?
Im Rausch.
Klingt gut. Ist da dein Name Programm?
Ja. Aber er hat nichts gesagt.
Ja, okay, muss ich hin. Aber es spricht ja für seine Professionalität, dass er nichts verraten.
Absolut.
Also vielleicht mal kurz ein paar zu den Eckdaten. Nuveen zahlt knapp 10 Milliarden Pfund für Schroders. Also das entspricht einem Aufschlag von 29% auf dem Börsenkurs. Wer da mal die Aktie aufmacht, der wird da einen ordentlichen Sprung nach oben sehen. Und zusammen steht da jetzt mit Nuveen und Schroders zusammen ein Asset Manager mit 2,5 Billionen Dollar Assets under Management. Also schon richtig groß, kann man sagen. Und interessant ist, als ich mir mal die Zahlen genauer angeguckt habe, dass Nuveen auch mehr zahlt als bei vergleichbaren Deals. Also BNP Paribas im letzten Jahr hat ja AXA Investment Managers übernommen und das war deutlich günstiger. Warum also so viel? Ich glaube, Nuveen kauft hier drei Dinge, die sie selbst nicht haben. Das erste ist das ganze europäische Wealth Management. Schroders verwaltet über 100 Milliarden Pfund für Privatkunden, für Family Office Stiftungen. Die haben ja auch einen Königsbezug, richtig Malte?
Absolut. Bei Casino fliegt das Geld der Royals.
Das ist ja quasi der direkte Draht auch zu den vermögenden Europäern, den die haben und denen Nuveen jetzt auch ihre US-Produkte anbieten kann. Zweitens haben die jetzt eine starke Privatmarktsparte. Schroders Capital bringt da auch viel mit und kombiniert mit Nuveen wird das eine richtig große Private Markets Plattform. Drittens, interessant fand ich die geografische Verteilung. Nuveen ist zu über 90% in den USA aktiv und Schroders bringt fast 2/3 Europa und 1/4 Asien mit ein. Also die passen eigentlich perfekt zusammen. Malte, wenn man das so sieht, was würdest du eigentlich sagen? Ist das ein Kauf von Assets oder ist das ein Kauf von Vertrieb?
Das ist meiner Wahrnehmung nach den Kauf von beiden oder es sind zumindest zwei Puzzleteile, die ganz hervorragend zueinander passen. Du hast das ja auch ganz trefflich geschrieben. Wenn wir über vorangegangene Deals sprechen, gerade unter etwa gleich großen Häusern, dann ist das aus Kostensicht und Konsolidierungsdruck sicherlich ein sinnvoller Move gewesen. Ob das weiter nach vorne gedacht einen strategischen Wert hat, das wage ich mitunter zu bezweifeln. Hier bei dieser Übernahme quasi, glaube ich, da treffen sich zwei Systeme, die sich ganz trefflich ergänzen werden. Und ich glaube, das hat mir wirklich einen richtig strategischen Wert.
Spannend ist ja auch, dass Schroders war ja gar nicht in Not. Also die hatten ja auch ein Transformationsprogramm schon durchgezogen, sind auch schon weit gekommen, hatten die Kosten gesenkt und aufgeräumt. Was denkst du, war das clever geplant langfristig oder war das jetzt eher ein Zufall und es wurde ein bisschen hübscher gemacht, die Braut?
Also ich glaube, ich habe es gestern auf Bloomberg ein bisschen gelesen und die London City hat darüber immer spekuliert und gesagt, die Familie verkauft das irgendwann, die sind ja auch schon alle ein bisschen älter und im Operativen auch schon gar nicht mehr drin. Aber es soll wohl jetzt doch, wo es denn gestern announced wurde, eine richtige Überraschung gewesen sein. Kurzum, irgendwie immer schon in den Rumors drin gewesen, aber jetzt die Tatsache selbst hat ihn wohl doch überrascht, weil das ist ja auch ein Haus mit über 200-jähriger Geschichte.
Genau, war ja auch Titelgeschichte mal im vergangenen Jahr bei euch. Umgekehrt bekommt ja auch Schroders jetzt Zugang zu einem riesigen US-Markt. Also Nuveen bringt ja auch einiges mit. Die gehören ja zu, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen werden, TIAA, also diesem großen Altersvorsorgeanbieter der USA.
Ich glaube, das ist so etwas wie das Versorgungswerk der amerikanischen Lehrer, also ein sehr großer Insti-Verbund.
Ah ja, okay, spannend, weil da entsteht ja jetzt natürlich durch diesen Zusammenschluss auch so eine, ich würde es jetzt mal Public-to-Private-Plattform nennen, also so ein Bieter, der wirklich das gesamte Spektrum auch abdeckt. Also die haben klassische Aktienfonds, die haben illiquide Privatmarktinvestments. Das ist ja auch das, was viele Instis heute wollen. Also nicht mehr nur Aktien oder Bonds, sondern alles unter einem Dach.
Ganz genau. Und wie eben schon gesagt, ich glaube, es ergänzt sich halt trefflich. Bei anderen kannst du sagen, alles klar, wir streichen aus zwei Fonds einen immer weg. Also wir halbieren das Angebot, um dann in der Konsolidierung heraus neue Kraft zu schaffen. Ich glaube, jetzt ergänzt es sich wirklich. Es gibt nichts doppelt. Im Gegenteil, der eine bringt links was mit, der andere bringt rechts was mit.
Ich glaube, Schroders ist hierzulande auch noch die bekanntere Marke, würde ich sagen. Aber das interessant fand ich ja vor ein paar Wochen, wir hatten es auch gemeldet, weil es mich natürlich auch persönlich interessiert, da bist du jetzt ja nicht so drin. Nuveen ist ja jetzt seit Januar auch Sponsor beim Williams Formel 1 Team. Also das Logo klebt dann jetzt prominent auf dem Rennwagen. Das zeigt natürlich auch, die wollen einfach noch mehr Sichtbarkeit haben, auch in Europa, wo ja Formel 1 nach wie vor noch ein großes Thema ist.
Ich bin in diesem Spiel nicht dabei.
Ist übrigens sehr viele. Goldman Sachs ist auch mit drin, UniCredit und so. Also es gibt relativ viele Player in unserer Branche, die da sind. Was glaubst du denn? Solche Mega-Fusionen, sind das jetzt die Zukunft? Oder was heißt das jetzt für die anderen Player? Ich sag mal so, das klingt ja so hart mittelklassiges Spektrum mit ein paar hundert Milliarden. Aber wie lange können die noch so spezialisierte Häuser bleiben?
Ich glaube, wir werden die nächsten 10 Jahre eine unglaubliche Konsolidierungswelle erleben. Wir werden das bei Banken sehen, wir werden das bei Börsen sehen, wir werden das im Asset Management sehen, weil es einfach viel zu kleinteilig ist und wenn es dann auf der europäischen oder auf politischer Ebene im Endeffekt erstmal eine richtig homogene Landschaft gibt, dann muss man sich doch fragen, warum braucht es denn europaweit noch 22 Börsen und alleine Deutschland mit 16 Regionalbörsen in etwa. Also kurzum, das wird alles sich konsolidieren. Da ist natürlich auch viel Politik dahinter, gerade die Franzosen möchten über etwas, die Deutschen, die Italiener, aber am Ende des Tages wird sich das alles konsolidieren und wir hatten ganz interessante Gespräche in Frankfurt. Du musst dir mal überlegen, eine Bank oder ein Asset Manager wie JP Morgan, die haben ein IT- und Technikbudget von $500 Millionen pro Jahr. Und jetzt musst du dir mal überlegen, du bist ein kleiner Asset Manager und du musst dich den Herausforderungen der Digitalisierung und der Technik stellen oder so. Und da gibt es kleine Asset Manager, die haben 2-3 Millionen im Jahr an Budget für Technik. Und JP Morgan hat 500 Millionen.
Haben die nicht uns sogar schon mal erzählt, die stecken Milliarden in KI?
Ja, in Jahr? KI. Aber Technik an
Ach
sich
so, okay.
sind nur 500 Millionen jedes Jahr an Budget. Und wenn du dir diese Kräfteverhältnisse anguckst, dann liegt es ja auf der Hand, dass es da zu Verschiebungen kommt, die mehr als tektonisch sind, sondern die am Ende dieses ganze Spiel auf die ganz großen Säulen aufstellen und im Endeffekt wird es die kleinen Spezialisten drumherum geben.
Aber du siehst das ja, diese ganze Debatte der Kapitalmarktunion, die seit Jahren geführt wird und die alle eigentlich immer von der Idee gut finden und wollen, aber dann hast du jetzt mal sowas wie mit der Commerzbank, diese geplante Übernahme und dann finden sie es dann hier doch alle nicht mehr so toll. Also wenn man es dann selber übernommen wird, ist die Kapitalmarktunion dann nicht mehr so eine gute Sache.
Ja gut, das ist ja das alte Spiel. Ich glaube, dass die Commerzbank italienisch werden wird. Spricht zumindest alles dafür, meiner Wahrnehmung nach. Aber das ist ja üblich. Der übernommen wird, der weigert sich halt manchmal. Das ist ja auch nicht alles Friendly Fire, was da kommt. Aber am Ende des Tages ist so eine Konsolidierung ja auch gut und schafft dann auch Platz für Neues.
Da war es da jetzt zumindest bei Schroders Nuveen, wenn man das liest, einvernehmlich. Sag mal, du, wenn wir jetzt schon über kleine Spezialisten auch mal gesprochen haben, du warst ja auch, hast du letztens erzählt im Podcast, unterwegs, nicht nur jetzt in Frankfurt, sondern auch vorher. Erzähl mal ein bisschen von deinem Trip.
Ich bin von Hamburg aus nach Kolding gefahren. Das ist, ich glaube, eine Stunde hinter der dänischen Grenze. Also ich bin erstmal mit dem Zug über Flensburg und Schleswig. Das hatte fast was Meditatives da durch den Schnee getüdelt. Und in Kolding, kleine süße Stadt, 60.000 Einwohner, Studentenstadt, sitzt Global Evolution. Das ist eine Rentenfondsboutique, die spezialisiert ist auf die Emerging Markets. Und aus Kolding heraus die Staatsanleihen machen und ein Office noch in London haben. Da werden die Corporates draus gemacht. Und da war ich einen Tag unterwegs.
Und haben die diese schönen Konferenzräume noch?
Die haben die schönen Konferenzräume. Das sind drei Konferenzräume, die sich so ein bisschen, wenn du so willst, nach den Kontinenten der Emerging Markets richten. Also es gibt Afrika, die Karibik und Asien und entsprechend sind die auch eingerichtet. Großartig, ganz toll gemacht.
Link zu dem Bild packe ich dann in die Shownotes, da hatten wir mal drüber berichtet. Und wen hast du da getroffen?
Ich habe getroffen den Witold Barke, ehemals Senior Economist von Nordea, jetzt seit 2 Jahren bei Global Evolution und auch im Portfolio-Management-Team. Und wir haben uns über die Schwellenländer und da besonders über die Frontier-Markets unterhalten. Das sind ja die, wenn du so willst, die erst noch in den Status der Schwellenländer hereinwachsend wollen. Das sind immerhin 103 Länder.
Die Vereinigten Arabischen Emirate und Co. sind da immer relativ groß drin, ne?
Die sind da drin, dann lateinamerikanische Länder, noch ein bisschen Osteuropa, viel diese kleinen asiatischen Staaten. Ganz spannend und wir haben uns darüber unterhalten, wie es eben zu einer wirklichen Verschiebung des Rendite-Risiko-Verhältnisses dieser Länder gekommen ist im direkten Vergleich mit den DM, also den Developed Markets. Und alles, was die Developed Markets die vergangenen Jahrzehnte ausgezeichnet hat, stabile konjunkturelle Lage, kaum Inflation, wenig Verschuldung oder verhältnismäßig wenig Verschuldung, all diese Vorteile oder Stabilität, die zeigen jetzt die Frontier Markets.
Alles klar, dann hören wir da jetzt mal kurz rein.
Das Verhältnis von Rendite zu Risiko. Ganz klar, das ist einmalig hoch. Wir haben hier, wie gesagt, über den seit Auflegung der Strategie, das ist Ende 2010, haben wir eine Rendite, die über dem von amerikanischen High-Yield-Anleihen liegt, bei einer Volatilität, die vergleichbar ist zu dem, was wir im Bereich der G7-Staatsanleihen sehen. Also das ist ganz übergeordnet. Dann quasi, sagen wir mal, als Ableitung dessen, der Prime Selling Point ist natürlich der hohe Carry. Wir haben momentan da einen Yield von wie gesagt, 12%. Dann haben wir natürlich gleichzeitig den Diversifikationsvorteil durch das niedrige Beta zu globalen Risikofaktoren in einer Welt, die immer unsicherer wird und auch aufgrund dieser, sagen wir mal, volkswirtschaftlichen Regimewechsel, die wir momentan durchmachen, hohe Inflation, hohe geopolitische Risiken und eben auch eine neu erfundene fiskale Großzügigkeit, wenn man so nennen darf, im Bereich der industrialisierten Länder. Frontier-Märkte haben eine geringere Verwundbarkeit gegenüber sämtlicher dieser Faktoren.
Um das einmal auch zusammenzufassen, gerade diesen Faktor eben, oder zu vereinfachen auch, Schwellenländer gelten ja mitunter so als Risk-on-Risk-off-Märkte. Das heißt, sobald es da ein bisschen stressiger wird, drängen sich die Heerscharen der Investoren durch im Zweifelsfall viel zu kleine Drehtüren raus aus den Märkten.
Genau.
Das ist bei den Frontiermärkten eben nicht der Fall, weil A, da sind wenig ausländische Investoren bisher drin und B, wer da drin ist, ist Domestic, also inländisches Geld und das ist nicht so schnell auf der Flucht, weil wo soll es denn hin?
Genau, es gibt nicht so viele Touristen in dem Bereich, wie es jetzt zum Beispiel im Bereich der traditionellen Hartwährungsanleihen der Fall ist, wo man dann auch für viele gerade, ja, ich nenne es jetzt Touristen, also auch Investoren, die nicht quasi, wie soll man sagen, dedicated EMD-Investoren sind, dort auch hin in dieses Segment reingehen, wenn der Risikoappetit steigt und so weiter, die aber auch ganz schnell wieder weg sind, wenn es ein bisschen rauer wird, ne? Und das ist hier ganz klar nicht der Fall.
Siehst du, Christoph, das ist doch hochinteressant und zeigt auch ein weiteres Mal, dass es eben für besondere Nischen echtes und aktives Management braucht. Und ich glaube, zu dem Thema hast du uns auch was mitgebracht.
Genau, das ist vielleicht das letzte Thema jetzt auch für diese Sendung. Scope analysiert ja jedes Jahr, wie so aktive Fonds sich gegen ihre Benchmark schlagen. Das war ja mitunter ein bisschen deprimierend die vergangenen Jahre. Jetzt haben sie halt auch untersucht das Ganze für 2025 und das Ergebnis ist, dass 30%, also immerhin 10 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr, das geschafft haben. Da würde ich jetzt mal sagen, das ist kein Triumph, aber schon eine klare Trendwende. Vor allen Dingen, wenn man sich die einzelnen Kategorien anschaut, wird es halt richtig spannend. Der krasse Ausreißer war Deutschland. Da waren im Vorjahr 2% der Fonds, die das geschafft haben. Um nicht anders zu sagen, es war nur ein einziger. Und jetzt ist das hoch auf 34%, also ein Riesensprung. Interessant ist halt auch das Warum. Das ist ganz simpel gesagt SAP gewesen.
Crazy.
Im Index, also wenn du dir jetzt den MSCI Deutschland kaufst, ist die Aktie halt ein Riesenschwergewicht. Die liegt ja auch über 10% Gewichtung, ich glaube irgendwie 12,5 oder irgendwas. Und ein Fondsmanager darf ja nicht mehr als 10% maximal reinpacken. Die meisten sind ja sogar ein bisschen drunter und die Aktie lief 2025 schlecht.
Verrückt. Und jetzt ist ja, das ist ja auch jüngst, ich glaube gestern kam das raus, ist Siemens jetzt auf Platz 1, hat SAP als wertvollstes deutsches Unternehmen auf Platz 2.
So genau verfolge ich das mal gar nicht. Interessant war auch, dass das mittelständische Aktien fast 40% im vergangenen Jahr zugelegt haben. Also da kam ganz viel an. Hast du das so mitbekommen, dass der Mittelstand jetzt hier so abgeht an der Börse?
Nein, im Gegenteil, wäre ich auch nicht drauf gekommen, weil man hört ja die ganze Zeit immer, eigentlich ist jetzt wieder Zeit für Nebenwerte und Small Caps müssen mal wieder kommen. Und das wird ja seit 3 Jahren fast schon gepredigt. Aber es ist schön, wenn das Momentum jetzt mal auf der Seite des Mittelstandes ist.
Ja, die profitieren offenbar von der ganzen neuen Fiskalpolitik, also Infrastrukturinvestitionen, Verteidigungsausgaben, Klimaschutz. Also das kam den ganzen deutschen Mittelständlern zugute. Was denkst du denn, ist das für dich jetzt schon eine echte Trendwende oder war es jetzt einfach ein gutes Jahr für aktive Manager?
Ich glaube, es ist ein gutes Jahr gewesen. Ich würde mir aber wünschen, dass nicht immer mantraartig wiederholt wird, dass aktives Management sich nicht lohnt. Ich finde, dass da tut man gerade denen, die das echt richtig gut machen und das Jahr für Jahr können, keinen Gefallen. Ich glaube aber auch, aber das ist auch nicht wirklich jetzt exklusives Wissen, wir haben einfach zu viele, der Volker Schilling sagt es immer so nett, Index-Schmuser, die sich einfach gar nicht trauen, sich ein bisschen vom Vergleichsindex wegzubewegen. Und dass die da immer wieder im Endeffekt so eine schöne Statistik kaputt machen, ist schon ärgerlich und die braucht ehrlicherweise gesagt niemand.
Das stimmt total. Die höchste Quote hatte Japan, da waren über 36% der Fonds, die den Index geschlagen haben. Über das Japan-Comeback haben wir ja auch schon im vergangenen Jahr auch hier im Podcast gesprochen. Bei US-Fonds sank die Quote deutlich, da waren nur noch 17%, die ihre Benchmark geschlagen haben. Da war der Grund, kann man sagen, das ganze Zollgewitter von Trump, also der S&P 500 hat damals ja fast 20% in ein paar Tagen verloren, dann hat er zurückgerudert, dann hat die Börse sich wieder erholt und wer da falsch positioniert war, kann man sagen, tja, Pech gehabt. Generell, wer zu stark auf US gesetzt hatte, der hatte 2025 einfach kein gutes Jahr. Was für eine Ableitung würdest denn du daraus fällen? Also heißt das für professionelle Investoren jetzt, mal simpel gesagt, ETFs bleiben das Beta und aktiv wird wieder stärker zur taktischen Komponente?
Das würde mich freuen, wenn es denn so ist. Ich glaube aber, dass aktiv es künftig schwerer haben wird, beziehungsweise wirklich nachhaltig zeigen muss, dass es auch aktiv bleibt. Ich glaube, dass inzwischen das Core-Segment einer Asset-Allokation aus ETFs bestehen wird und man sich einfach seine kleinen Satelliten dazu auflädt. Ob das thematische Ideen sind oder eben sowas wie Frontier Market und auf der Rentenseite, das wird wahrscheinlich die Spielart der kommenden Jahre sein und ist es ja heute auch schon ein bisschen. Ich würde mir allerdings wünschen, dass im Endeffekt es zu einer Konsolidierung kommt und eben wie gesagt die Fonds, die nachweislich den Index nicht schlagen, irgendwie ein Stück weit ins Hintertreff geraten und ein Stück weit die Berechtigung verlieren.
Tja, kann man sagen, was haben die Geschichten jetzt Nuveen und aber auch Scope gemeinsam? Also du siehst, wer nur in seiner Region bleibt, der kommt nicht weiter. Die bauen jetzt gemeinsam was sie alleine auch nicht hätten schaffen können. Also eine globale Plattform über alle Anlageklassen. Umgekehrt zeigt das andere auch, die Welt wird komplexer. Wenn man nur noch mit Standardlösungen arbeitet, lässt du möglicherweise Chancen liegen.
Das ist das eine. Und du hast natürlich immer wieder, wenn jeder jetzt auf Standardlösungen sitzt, hast du natürlich wieder Opportunitäten. Und das ist ja das ganz Geile im Geschäft. Nicht? Wenn jetzt irgendwie 9 von 10 auf ETFs, auf Standardware setzen oder so, dann ist einer da der Lucky Punch, der sagt, okay, ich mache es genau anders. Und wenn es dann aufgeht, ist das Richtige. Kurzum, wenn alle da irgendwie im Mainstream mitgehen, ergeben sich auch wieder auf der anderen Seite Opportunitäten.
Caro Steingart würde sagen, danach kann nichts mehr kommen. Ich würde sagen, wir beenden die Folge auch. Vielen Dank fürs Zuhören, Malte, hat Spaß gemacht. Und nächste Folge wird wieder mit einem Gast sein, richtig?
Wunderbar. Ich freue mich. Schönes Wochenende.